Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, nochmal eingeladen worden zu sein von Daniel Showalter. Mein Name ist Steffen Schulte. Ich gehöre zum Missions- und Bildungswerk Neues Leben und bin dort für das Theologische Seminar Rheinland zuständig. Ich habe auch hinten ein paar Sachen ausgelegt. Also wer sagt, ich habe nochmal Lust, Theologie zu studieren, kann aber jetzt nicht weg von hier oder will nicht weg von hier, weil es so schön ist, der kann sich gerne melden bei mir. Wir haben jetzt Studienangebote, die ortsunabhängig sind. Die sind zwar auch digital, aber vor allem sind sie auch durch ein Mentorenteam ausgestattet, die den Studierenden dann quasi begleiten, auch vor Ort. Wir haben auch ein Magazin, das sieht auch hinten aus, das Magazin Neues Leben, das ist ein Ratgebermagazin, wenn man sich dafür interessiert, ist kostenlos, auch kostenlos im Abo. Und haben wir auch immer so entwickelt, dass man es auch ganz gut in der Bahn vielleicht liegen lassen kann oder in der Arztpraxis auslegen kann. Genau. Soweit erstmal. Ansonsten, ja, verheiratet, zwei tolle Töchter im Teenageralter, gebürtiger Kanadier. Meine Frau ist auch gebürtige Kanadierin. Und ja, wir leben gerne in Deutschland, sind bewusst hier. Genau. Und freue mich, heute Morgen hier zu sein. Freue mich auch, mit euch zusammen in der Betung gewesen zu sein. Danke auch für deine einleitenden Worte, Ebbe, dass du einfach da ein Zeugnis für uns warst. Ich möchte heute Morgen mit euch in einen Text hineinsteigen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich du sage, sonst muss jemand ganz schnell winken. Ist okay, gut. Aus Lukas 7, die Verse 36 geht's los. Und wir kommen so mitten hinein in eine Szene. Und da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte Tisch genommen. Also da ist ein Pharisäer, wir erfahren auch gleich, der heißt Simon und der hat Jesus eingeladen. Wir wissen nicht ganz genau warum, das Verhältnis zwischen Jesus und den Pharisäern war ja ein bisschen ambivalent. Manchmal waren da so Leute wie Nikodemus, die waren ernsthaft interessiert und andere wollten ihn in Falle stellen. Genau was hier passiert ist, wissen wir nicht. Gehen wir einfach mal positiv davon aus, dass Simon ihn irgendwie hier besser kennenlernen wollte. Direkt weiter heißt es aber, in jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Eine Sünderin. Eine Person, die dafür bekannt war, dass sie Gottes Gebote nicht hielt, nicht danach lebte. Und jetzt haben wir schon einen kompletten Kontrast in zwei Versen. Ne? Ein Pharisäer, jemand, der dafür bekannt ist, dass er die Gesetze ernst nimmt und danach lebt, in der Stadt bekannt. Und hier eine Frau in der Stadt bekannt, dass sie eine Sünderin ist. Und weiter lesen wir von der Frau, dessen Namen wir gar nicht erfahren. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Ein Alabastergefäß voll Salböl. Ich weiß nicht, wo geht ihr hier einkaufen? DM oder Rossmann oder weder noch? Die ist jetzt nicht dahin gelaufen und hat da irgendein schönes Parfüm rausgesucht. Was die hier gemacht hat, ist, die ist zur Bank gegangen und hat gesagt, wo ist mein Notgroschen hier? Wo sind meine Ersparnisse? Cash die alle raus. Das war hier ihre Sicherheit, ihre Rente, die sie hier nimmt. Das war ganz üblich, dass man teures Öl genommen hat, weil das ja in kleinen Stücken bezahlbar ist. Man kann das ja in Stücken verkaufen und muss nicht immer einen ganzen Goldklumpen oder sowas weggeben. Das heißt also, hier ist ihre Notreserve gewesen, die sie greift und sich auf den Weg macht zu diesem Ort hin. Und man kann sich fragen, und ich denke, man sollte sich fragen, was ist da vorher passiert? Welche Begegnung hatte diese Frau mit Jesus, dass sie jetzt das Teuerste, was sie hat, das Wertvollste, was sie hat, was ihr Sicherheit gibt, vernünftige Sicherheit und sich auf den Weg macht zu Jesus. Welches Gespräch hat sie mit ihm vielleicht gehabt? Wo hat sie ihm vielleicht Lehren gehört? Und aus dieser Begegnung heraus diese Motivation bekommen. Sie ging damit hin, um ihn zu ehren und zu salben. Jetzt hat sie natürlich keine formale Einladung bekommen. Aber man muss wissen, damals, gerade wenn so, sag ich mal, die höhere Upper Class der Stadt, so die angesehenen Leute ein Essen veranstalten, war das auch so ein bisschen quasi öffentlich. Das heißt also, es gab die geladenen Gäste, die zu Tisch waren Und dann gab es noch quasi so eine Art Publikum drumherum, die dann so im Raum standen und das mit beobachten könnten und auch die Gespräche so quasi mithören konnten. Also so eine Art Reality wie so Big Brother oder irgendwie sowas der damaligen Zeit. Ne? Also die guckten einfach da mit. Also sie konnten da rein, aber natürlich war das nicht einfach. Natürlich war es nicht einfach. Da kommt sie als eine Frau, die bekannt ist für ihre Sünden, in einen Raum hinein, wo der Pharisäer das Essen bereitet, stellt, wo er Gastgeber ist. Man kann sich vorstellen, wie die Stimmung da in dem Raum war. Wie die Blicke sie trafen, als sie reinkam. Meine 13-jährige Tochter hat mir geholfen, das zu üben. Man guckt so zur Seite, man guckt runter, man guckt rauf, man guckt runter, man dreht sich weg. Mit dem Blick hat man dann alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich glaube, sie hat solche Blicke bekommen, als sie in den Raum reinkam. Sie hätte sich natürlich jetzt irgendwie still in die Ecke stellen können und dann würden wir die Geschichte wahrscheinlich gar nicht kennen, was einfach dann so gewesen wäre. Und es wäre einfach komisch gewesen, dass sie da war. Aber es passiert ja nicht. Dann heißt es weiter in Vers 38, sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Also sie lag zu Tisch, also man lag damals zu Tisch, quasi mit den Ellbogen so ein bisschen nach vorne und mit der rechten Hand kommt man dann essen. Hört sich jetzt nicht so bequem an, war aber damals möglich und so. Was für eine Situation. Da sitzen wir, Jesus, eine öffentliche Person, eingeladen zu diesem fancy, diesem schönen Essen hier. Und sie kommt. Da ist Spannung in den Raum. Diese Begegnung, für diese Frau da zu sein, das muss ihr unheimlich viel gekostet haben. Und sie kommt natürlich mit der Absicht, hier zu salben mit dem Öl, aber sie kommt einerseits gar nicht an seinen Kopf, wo die Salbung eigentlich passieren sollte, und zum anderen schafft sie es gar nicht, sie bricht in Tränen aus. Und man fragt sich, was bricht hier alles bei ihr heraus, dass sie in diesem Raum hier steht, mit ihrem teuren Öl und am Weinen ist und am Weinen ist. Hat sie das so geplant? Nein. In diesem Jesus, in dieser Begegnung mit Jesus, ist bei ihr so viel passiert, dass sie jetzt in diesem Raum ist. Und ihre Dankbarkeit und ihre Liebe für Jesus irgendwie Ausdruck geben möchte. Und wir lesen weiter, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Hier ist alles verkehrt. Die offenen Haare, das Küssen, das ist alles kulturell, geht nicht. Und nur so als Sache, wir sagen immer, was würde Jesus tun, ne? Es ist keine Idee für uns Männer, von irgendwelchen fremden Frauen uns die Füße beküssen zu lassen. Das sind so Sachen, die sind Jesus vorbehalten, besonderen Situationen. Was für eine Spannung in diesem Raum. Was für eine Anspannung. Alle dachten sich ihren Teil. Alle waren, diese Frau wahrscheinlich auch am Richten für das, was sie getan hat. Was Simon denkt, wird uns mitgeteilt. Das heißt nämlich weiter im Text, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich berühren lässt, und wüsste, was für eine sündige Person es ist. Simon war klar, das ist eine sündige Person, mit der gebe ich mich nicht ab. Jesus müsste das wissen. Wenn ein Rabbi, sogar ein Prophet sein soll, müsste er auch sehen, was alle hier sehen können. Jesus müsste doch aufstehen, sie zurechtweisen, sie rausschicken. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum sie dort ist mit ihrem Gefäß und mit ihren Tränen. Weil auf einmal da jemand ist, der sie sieht und ihr begegnet. Ich habe einen schönen Satz gehört im Englischen, deshalb lese ich ihn erstmal im Englisch vor und danach in Deutsch. People become judgmental when they should become curious. Menschen werden urteilend, wenn sie neugierig sein sollten. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn Simon gesagt hätte, Jesus, was Gutes hast du dieser Frau getan, dass die hierher kommt und dir dieses Gefäß gibt? Frau, was gibt dir diesen Mut, in diesen Raum hineinzutreten und dein ganzes Geld hier zu lassen? Was ist passiert? Neugier. Anhand von Simons Reaktionen können wir wahrscheinlich mitfühlen, warum sie Jesus unbedingt Danke sagen wollte. Sie saß fest. Sie sehnte sich nach jemandem, der ihr hilft, eine Chance gibt. Simon glaubt zu sehen. Er glaubt zu sehen und zu wissen, wer die Person ist. Eine richtige Sünderin. Und er glaubt auch zu wissen und zu sehen, wer Jesus ist. Kein richtiger Prophet. Er blickt auf diese Frau und sieht nichts, was Hoffnung bringt. Das Spannende ja an diesem Text ist, dass der Text uns sagt, das hat Simon gedacht. Woher wissen wir, was Simon gedacht hat? Naja, weil Jesus es gewusst hat. Und es dann Lukas und den anderen Jüngern und später Lukas halt es mitbekommen hat. Jesus sieht alles hier. Jesus sieht alles. Er sieht sogar Simon, seine Gedanken. Und er blickt tiefer. Er sieht mehr als die Vergangenheit dieser Frau. Er sieht auch mehr als den Status von Simon. Er sieht vorbei um das, was war, und sieht das, was sein kann, wenn Gnade in das Leben kommt. Er weiß ganz genau, wer die Frau ist. Der Text macht auch keine Geheimnisse. Sie wird uns vorgestellt als Sünderin. Aber Jesus sieht mehr. Und dann sagt Jesus, und anscheinend ist das so die erste Mal, wo Jesus hier spricht, er sagt dann nämlich, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und Simon erwidert, Meister, bitte sprich. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, wenn ich das lese, denke ich, das muss schon witzig gewesen sein. Also hier ist eine anhaltend lange, unangenehme Situation für einen Gastgeber da, die lange gedauert hat. Und dann diese Frage, ich habe dir etwas zu sagen. Und dann dieser Ausruf, Meister, bitte sprich. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen. Wir denken ja nicht, das ist ja nicht bei McDonald's, wo wir kurz reingehen, das Essen schnell holen und dann wieder raus sind. Die kam rein, diese Frau kam rein. Sie weint so sehr, dass sie anschließend mit ihren Haaren seine Füße trocknen muss. Und das war jetzt auch kein schnell trockenes Handtuch, das hat gedauert. Und dann salbt sie die in aller Ruhe. Das sind vielleicht 10 Minuten mehr, wo sie da schon ist und die ganze Zeit am Weinen und am Schluchzen und am Küssen. 10 Minuten, wo Leute irgendwie weiter Gespräche vielleicht machen, versuchen das zu ignorieren. Meister, bitte sprich. Und Jesus sagt dann, erzählt eine kleine Geschichte. Auch wahrscheinlich nicht die Antwort, die Simon erhofft hatte. Er hat wahrscheinlich gehofft, dass sie irgendwie die Situation hier angeht. Erzählt eine kleine Geschichte und sagt, 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere etwa 50. Also ein Denar ist immer so ein Tageslohn, also mehr als ein Jahr an Gehalt, mehr als ein Monat an Gehalt wäre hier so der Vergleich. Also schon Substanz an Summe. Keiner von den beiden konnte die Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen. Das war besonders. Damals wie heute will man sein Geld wieder haben, wenn man es verliehen hat. Normalerweise würden solche Leute dann, wenn sie nicht zahlen könnten, zeitweise arbeiten müssen, quasi temporär versklavt werden, bis sie die Schulden abbezahlt haben. Und Jesus stellt eine recht offensichtliche Frage und sagt, Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Und dann wies Jesus auf die Frau und sagte, Simon, siehst du diese Frau? Auch hier denke ich, Jesus hat schon eine Entspanntheit in Situationen, die ist herrlich. Ja? Siehst du diese Frau? Und was sagt er dann? Nein, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wann ist die reingekommen? Ach Mensch, ja. Nein, natürlich. Keiner kann sie ja nicht sehen. Sie ist das Problem. Sie ist das Problem für ihn als Gastgeber, der hier ja quasi für verantwortlich ist. Jeder sieht sie, wie sie schluchzend da ist und weint und immer wieder Jesus die Füße küsst. Ein Störer. Eine Person, die kommt und stört, die nicht reinpasst in das Leben, das geordnete Leben, nicht im Plan hineinpasst, hier ein schönes Essen zu haben und ein paar wichtige Leute zu haben, vielleicht damit auch zu zeigen, schau mal hier, ich habe Jesus zum Essen hier bekommen. Und dann redet Jesus weiter und er spricht zu Simon und sagt Simon, was er sieht. Er sagt, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Simon, siehst du diese Frau? Jesus rügt sie nicht, er weist sie nicht zurück, er macht auch nicht so ganz kurz, hey, das passt hier jetzt nicht rein, wir treffen uns nachher mal. Nichts davon. Er stellt sie in den Mittelpunkt und dann macht er einen 1:1 Vergleich anhand seiner Matrix für gute Gastgeberschaft und zählt Punkt für Punkt auf, wer hier gewinnt. Simon wird hier richtig gedemütigt. Er bekommt einen Spiegel vorgestellt. Jesus zeigt seine mangelnde Liebe. Und er vergleicht ihn, den bekannten Pharisäer, mit dieser Sünderin in eins der wichtigsten Kategorien der damaligen Kultur, nämlich der Gastfreundschaft. Das kennen wir auch noch so ein bisschen, wenn ich bei meiner Oma war, immer halber Kuchen pro Person. Wenn irgendjemand nicht völlig übervoll nach Hause geht, hat man es nicht geschafft, guter Gastgeber zu sein. Das war damals noch extremer. Gastfreundschaft war eins der höchsten Sachen. Und hier zu verlieren. Es war damals üblich, dass man jemanden zur Begrüßung küsste. Und es war eine Geste der Höflichkeit, jemanden, einen Diener bereitzustellen, der die Füße wäscht, weil man ja dadurch staubige Straßen gehen musste. Es war ein Zeichen der Aufmerksamkeit, etwas Olivenöl zu haben, das so eine Art Hautcreme war. Simon tut nichts davon, er muss es nicht. Aber Jesus zeigt ihm auch, sich selbst hier neu zu sehen. Jesus kann die Frau sehen. Und er zeigt, warum diese Frau auch da sitzt und so weint. Und er zeigt auch Simon, so gut wie du vielleicht bist, denkst, dass du bist, bist du gar nicht. Und dann sagt er, ich kann dir sagen, woher es kommt, dass sie so sehr liebt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir sehr viel Liebe erwiesen. Wem er wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Der Rückschluss ist hier nicht, oh, ich muss am Montag unbedingt mal mehr sündigen, damit ich dann mehr Vergebung bei Gott bekommen kann. Es geht hierum nicht um die getanen Sünden, sondern die Sünden, die wir bekennen. Anerkennen und bekennen. Und da haben wir alle genug, um viel Liebe zu haben. Es ist der ehrliche Blick auf uns selbst, der notwendig ist, mit Neugierde und Barmherzigkeit bei uns selber reinzugucken. Wo stehe ich eigentlich wirklich mit meinem Herzen? Wie sehe ich andere? Was passiert eigentlich hinter meiner Fassade, hinter meinem Status, hinter der Art und Weise, wie Leute mich wahrnehmen? Zu der Frau sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus bietet ihr ein ganz neues Leben an. Wir sprechen vom Ewigkeitssonntag und wir sprechen auch vom ewigen Leben. Und ewiges Leben ist immer zweierlei. Es ist natürlich das Leben, das ewig ist, im Sinne, dass der Tod keine Macht mehr hat. Aber ewiges Leben ist auch, das Gott zu kennen. Es ist eine andere Qualität von Leben. Was wäre ein ewiges Leben für diese Frau, immer weiter in dieser Verachtung zu leben? Jesus lädt sie ein zu einem ganz neuen Leben. So Geschichten sind ja manchmal wie Filme. Da gibt es die Guten und die Bösen und man identifiziert sich mit den Guten. Und hier ist es vielleicht auch so. Man hat Sympathie für die Frau, die hier kommt. Wirklich diesen ganz persönlichen Moment in einem öffentlichen Rahmen mit Jesus hier hat. Diese innige Begegnung, diese große Liebe, diese aufopfernde Anbetung hier. Und wir sehen vielleicht herab auf Simon. Aber die Realität ist, dass wir auch immer in Gefahr sind, Simon zu sein oder Simon Tage zu haben. Die ganzen Geschichten im Neuen Testament zu den Pharisäern, die sind nicht dafür da, dass wir Kopfschütteln da weggehen können und sagen, Mensch, wie konnten die alle so blind sein oder was waren die alle so gesetzlich? Sondern sie sind da zu sagen, bin ich das? Bin ich hart geworden? Bewerte ich mich auch im Vergleich zu anderen und denke, ach doch, eher 50 Denare, keine 500. Bin ich es so, der auf einmal unbarmherzig ist, der Menschen sieht und denkt, zu wissen, was sie sein können und was sie nicht sein können? Verurteile ich, wenn ich eigentlich neugierig werden sollte? Jesus sieht durch das Herz. Was ist mein Blick? Und kann ich sehen wie Jesus? Jesus, der jeden Menschen sieht und weiß, wenn diese Person meine Gnade und Liebe erfährt, wird alles anders. Egal, wie die gerade da steht. Sie kam und wie sie kam, war schon ungewöhnlich. Aber ihr Herz war so klar und richtig. Und Jesus sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin und Frieden. Was sehe ich? Ich glaube, wir alle passiert das, dass wir getriggert sind, wir sehen, wie Leute aussehen, wir denken an Bildung, Herkunft und so weiter und wir sehen, ach, bei dem, das wird nichts mehr. Sehe ich andere und denke, ja, da bin ich schon ein bisschen besser. Das werden wir wahrscheinlich nie so laut denken, aber vielleicht fühlen wir das manchmal so. Gott verändert Menschen, indem er seine Liebe und Barmherzigkeit auf sie schüttet. Und dann ist alles möglich. Und ich möchte uns einladen, neue Vorurteile zu haben für alle Menschen. Das Vorurteil, dass jeder Mensch Gottes Ebenbildlichkeit und Würde in sich trägt. Dass jeder Mensch ein Geschenk ist. Dass Gnade jeden Menschen verändern kann. Jeder kann neu anfangen. Das gilt für jeden anderen Menschen, das gilt auch für uns. Und darum, wenn du urteilen wirst, werde neugierig. Lass uns beten. Himmlischer Vater, guter Gott, danke, dass du dich nochmal so in Jesus gezeigt hast, dass wir wissen können, wenn wir Jesus sehen, sehen wir dich. Danke, dass du Lukas geholfen hast, die Geschichte aufzuschreiben, so Du hast sie durch Jahrhunderte bewahrt und uns heute hier gegeben. Und wir möchten bitten, dass diese Geschichte und die Wahrheit, die da darin ist, in unsere Herzen geht und uns tief damit erfüllt, mit dem Wissen, wer du bist, wie du uns siehst und mit welcher Hoffnung wir unseren Nächsten sehen dürfen. Und wir wollen auch vor dich bringen, all die Male, wo wir nicht mit Liebe und Barmherzigkeit auf andere geblickt haben, sondern herab und urteilend. Und dafür wollen wir uns vor dir auch demütigen und sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld und schenk uns einen neuen Blick auf uns selbst und auf unsere Nächsten. Amen.